Ein Hallo und ein herzlich willkommen zu Screentime Sport, der Sport-TV-Kritik-Podcast. Und das Ganze schon in Folge 65. Einerseits pickepacke voll und wie immer mit dabei mit mir, Lukas Schoms, und mit David Böcker.
Hallo
David.
Hallo Luca und ein herzliches Hallo auch an euch da draußen. Ja, die Frauen-EM liefert sportlich und auch in den Quoten. Der Zweitligastart steht vor der Tür und auch in den anderen Sportübertragungen anderer Sportarten lohnt sich's aktuell mal wirklich unter die Lupe zu nehmen, wie die Übertragungen so aussehen. Luca und mich erwischt ihr zum Beispiel gerade ja zwischen oder in einer Phase, in der wir gerade mal nicht Tour de France verfolgen. Auch das wird heute ein Thema sein in unserer Folge, in die wir natürlich direkt reinstarten mit eurem Hörerfeedback. Dafür wieder einmal vielen Dank, haben ein bisschen was bekommen, unter anderem zur Diamond League. Luca, bevor wir gleich über die Bundesliga oder die Sportschau und vieles weitere sprechen, starten wir rein mit einer Nachricht von Funky141. Der geschrieben hat, ja, hier, Diamond League bei ARD und ZDF, wie sieht's denn aus? Wir können sagen, es sieht tatsächlich besser aus als zu Saisonbeginn in der Leichtathletik, die wichtigste Serie in der Leichtathletik, die in der ARD-Mediathek lief, unter anderem mit Monaco und auch London. Sogar mit Interviewer, also so wie Sky das auch gemacht hat, mit Kabelmikro, wurde extra geschrieben von Nils, der uns geschrieben hat. Vielen Dank dafür. Hat ein bisschen erinnert an das Bundesliga-Topspiel damals am Böllenfalltor, als Sebastian Hellmann auch mit Kabelmikro da war. Gab es ja nicht so häufig, Luca. Sie tun sich langsam auf, die Öffis, auch mit Highlights und Artikeln und dann auch in der ZDF-Mediathek, wo sie alles außer Lausanne zeigen, so wie Nils uns geschrieben hat. Und das ist eine super Vorbereitung auf die WM in Tokio.
Ja, die man ja dann auch im Programm hat, also von daher, du hast es gesagt, man startet da fulminant oder jetzt so langsam fulminant rein, wie gesagt, dann auch sicherlich mit dem Fokus dann auf die kommende WM, die aber dann auch wieder sportlich gesehen gut wird, aber zeitlich aus deutscher Sicht, zumindest was die Anfangssessions angeht, ja nicht allzu gut sind, aber ich glaube da, wenn wir das nicht vertiefen wollen, kommen wir sicherlich, wenn es soweit ist, auch nochmal zu sprechen.
Ja genau, also da müsst ihr euch so nachtmäßig einstellen auf, ich sag mal, 0 bis 4 Uhr und dann tagsüber vielleicht ja so 10 bis 14 Uhr. Das sind so die Zeiten für Tokio, aber das gucken wir uns dann im September an. Dann haben wir natürlich die Frage bekommen, wie lief Wimbledon? Wir werden nachher in der Bewertung natürlich darüber sprechen, wie es uns bei Prime gefallen hat. Da hat uns der Nico geschrieben, aber der hat ja sicherlich auch mit uns schon viel drüber diskutiert und wir werden euch nachher auch nochmal ein bisschen was dazu erzählen. Und dann hat uns der Nils noch geschrieben, der gleiche Nils wie eben auch. Wir haben ja über den großen RTL-Sky-Deal, der in der Tür steht, der vor der Tür steht, uns lang und breit unterhalten und er hat uns geschrieben, bevor der Sky-Verkauf durch ist, bin ich erstmal auf die Europa League 2025-26 gespannt. Was haltet ihr von folgendem Szenario? Sky darf eine Partie mit deutscher Beteiligung in der Europa League zeigen. Dafür bekommt RTL Plus die gesamten Bundesliga-Zusammenfassungen von Sky inklusive alle Spiele, alle Tore produziert. Als Kunde von Sky wäre dann RTL Plus extra wegen Freiburg, Stuttgart, Mainz kaum noch nötig. Finde ich tatsächlich gerade für das zweite sehr, sehr realistisch, ob sich RTL darauf einlässt, eine deutsche Partie an Sky abzugeben. Weiß ich nicht, aber ich finde das Szenario durchaus interessant.
Ja, oder was man auch machen kann, das ist ja zum Beispiel bei Magenta so, wenn du das abonnierst, dann kriegst du ja RTL Plus dazu. Ob man das dann auch irgendwie für die Bundesliga-Saison regelt, alle, die ein Sky Sport Bundesliga-Paket haben, dass man dazu dann irgendwie das kleinste Einstiegspaket von RTL Plus bekommt. Kann natürlich auch möglich sein, also jetzt nicht die allergrößte Variante. Da müsste man zwar dann am Anfang Werbung gucken, aber die Variante ist ja zumindest für RTL und auch aktuell noch für Sky nicht uninteressant, egal ob Deal oder nicht Deal, weil diese strategische Content-Partnerschaft, die ja weiterhin noch besteht, abgesehen vom Kauf, die gibt es ja immer noch. Also von daher, klar, das Szenario an sich gut, aber man kann ja also einerseits Zugang ja auch von Sky zu RTL geben. Wie man das dann in dem Szenario löst, wäre es natürlich für beide Seiten, ohne irgendwie Zugang leisten zu müssen, natürlich umso besser, aber ich finde, das ist angesichts der Lage, die ja, wie gesagt, immer noch nicht komplett abgeschlossen ist, das wird ja dann irgendwann noch passieren, nicht unmöglich, aber sind wir mal gespannt, was da noch passiert.
Und Luca, dann würde sich ja es ja wirklich endlich mal richtig verständlich lohnen, einen zweiten Kommentatoren oder sogar ein zweites Kommentatoren-Duo für das deutsche Spiel bei RTL anzubieten, weil das dann wahrscheinlich dann auch das Sky-Duo wäre, wenn es soweit wäre.
Absolut, das würde sich zumindest auf jeden Fall anbieten. Und du hast noch was von Emrik aus dem Motorsport dabei, ne?
Genau, MotoGP, da ist ja natürlich auch die Ansage gewesen bei Sky, die ja die MotoGP übertragen. Wir sind auf jeden Fall gerade bei den Europarennen noch gerne vor Ort. Das ist mit Lisa Hofmann und Lukas Tulowitsch zum Beispiel jetzt am Sachsenring auch so gewesen beim großen Preis von Deutschland. Bei Edgar Mielke fragt man sich allerdings, der ist irgendwie gefühlt dann immer im Vorfeld des Wochenendes an jeder Strecke in Assen oder ich weiß gar nicht, ob er am Sachsenring war, er war auf jeden Fall in Brünn. Aber kommentieren tut er dann gerne, unter anderem ja auch mit Florian Alt, dem Experten dann aus dem Studio in Unterföhring.
Also am Sachsenring, glaube ich, waren sie alle vor Ort. Also Lukas Kajewski war ja für den Streckensprecher dort unterwegs, der auch bei Sky die MotoGP begleitet über die ganze Saison. Und Edgar Mielke müsste, wenn ich mich recht entsinnen habe, zumindest aus
Social Media. Emrik schreibt, er war nicht da.
Er war nicht da, okay. Dann haben die vielleicht die Bilder auf Instagram ein bisschen was getäuscht, aber das wäre natürlich umso bitter. Aber ja, du hast gesagt, oftmals im Vorfeld der Übertragungswochenende, man macht ja Freitag und auch die Qualifyings der kleineren Klassen, also Moto 2 und Moto 3 nicht auf Deutsch, was ich immer noch ein bisschen unverständlich finde, aber gut, umso besser eigentlich der Rest von Sky, wie gesagt, bei der MotoGP, das, was man immer sieht, ist gut, aber ja, zumindest bei den Deutschlandrennen, wo ja dann doch sehr viel Fokus ist, du hast ja, oder es ist ja ein neuer Zuschauerrekord wieder gebrochen worden und da sieht man ja auch, dass da Interesse besteht bei der MotoGP und ja, deswegen.
Vertrag verlängert bis 2031 am Sachsenring. Genau. Über 250.000 Leute, falls es ihr da draußen nicht mitbekommen habt, ist jetzt nicht direkt Übertragungsthema, trotzdem Wahnsinn, weil das kein Schwein mitbekommt, was da eigentlich immer jedes Jahr los ist.
Das stimmt, auf jeden Fall. Also, wenn man überlegt, wo das läuft und wie das dann übertragen wird, also Sky macht das extrem gut, aber es ist jetzt nicht irgendwie ganz prominent irgendwo zu sehen. Und DF1 bei aller Liebe ist jetzt auch nicht der Sender aller ProSieben, RTL und sonstiges halt. Also kein, ich sage jetzt mal Mainstream-Sender, wie man es so schön sagt. Also kein Hauptsender in dem Sinne. So, dann sind wir mit dem Feedback zuerst durch, aber ich glaube, wir binden ja wie immer vieles ja auch in dieser Folge weiterhin mit ein. Wie zum Beispiel ja auch mit der Sportschau am Freitag. Und das ist ja immer ein großes Thema gewesen bei One. Aber jetzt kehrt man zurück im ersten. Neuer Sendeplatz dafür nötig. Ab 22. August geht es damit los, nämlich wöchentlich freitags um 23.10 Uhr. Wie gesagt, vorher beim Spartensender One gab es das aber ab 22 Uhr. Der Grund für die spätere Uhrzeit, David, hat aber einen Grund, denn die neue Rechteperiode steht ja auch uns vor der Tür.
Ja, man darf jetzt eben nicht nur die Highlights der Zweitligaspiele um 18.30 Uhr zeigen, sondern auch die des, ja, Sky nennt es Flutlicht-Freitags, also das Freitagsspiel, das ja dann auch bei The Zone im WeLive läuft. Und die Highlights könnt ihr dann eben auch im ersten dann sehen. Die dürfen ab 23 Uhr gesendet werden. Ab 23.10 Uhr startet das dann in der Regel nach den Tagesthemen und einer Folge Morden im Norden. So ist zumindest die Ansage ab dem 22. August. Da, also zurück im Ersten. Und Luca, vielleicht ist es ja auch einfach eine Entscheidung gegen One. Und das ist ja auch wieder mein Phänomen, das uns als Tour de France-Fans natürlich bekannt vorkommt. Aber ist ja gut, wenn man das so prominent macht, wie es nur geht.
Genau, also One war ja bei dem Thema immer sehr, sehr groß. Tour de France die letzten Jahre zumindest ja nicht mehr. Aber jetzt ist es ja auch dann bei der Fußball-Bundesliga nicht mehr der Fall, weil sich ja da auch was geändert hat. Und da ist auf jeden Fall mal der prominentere Sendeplatz, wie gesagt, ab 23.10 Uhr. Also da lohnt es sich zumindest ja auch am Freitag ein bisschen länger die Kiste und den Fernseher auch anzulassen. So. Dann gehen wir weiter, wenn du dazu nichts mehr hast und keine Anmerkungen mehr hast, dass wir dann auch weitergehen, nämlich zu den neuen Gesellschaftern bei Dyn. Und da sind wir im Bezug zur Bundesliga auch dann eigentlich mit drin. Nämlich zum Beispiel steigt die DFL mit ca. 6,5%, also eine strategische Beteiligung mit in dieses Konstrukt mit ein. Man muss ja überlegen, der aktuelle dein Chef, beziehungsweise der Gründer davon, hat ja üblicherweise, und das ist ja auch durchaus bekannt, DFL-Vergangenheit.
Ja, das ist richtig. Christian Seifert, also Stefan hat uns geschrieben, kaum war die Episode draußen mit RTL und Sky, war schon der nächste Deal klar. Neben der DFL steigt auch die Schwarzgruppe bei Dein ein. Also was ist die Schwarzgruppe? Den meisten von euch da draußen könnte es Begriff sein. Auch wenn ihr es vielleicht nicht wisst, das sind nämlich die, die unter anderem Lidl und Kaufland betreiben. Die halten künftig rund 42,5% und sind dann größter Gesellschafter. Axel Springer bleibt auch bei 42,5% und Christian Seifert reduziert seinen eigenen Anteil auf 9%. Und gerade auch der Anteil mit der DFL ist natürlich sehr, sehr spannend. Also bei Lidl kennen wir ja unter anderem schon die starke, naja, Präsenz zum Beispiel, die wir im Handball sehen. Schmiso kann ein Lied von singen. Und für die DFL ist es auch ganz interessant, weil bisher bei Dein ja das Motto ist, alles außer Fußball. Dann hat er unter anderem mit der Move Your Sport-Kampagne da unter anderem die Nachwuchskräfte im Handball, in vielen anderen weiteren Sportarten, die man zeigt, ja unterstützt. Und ja, das schreiben jetzt verschiedene Medienportale, ist die Frage, was macht denn die DFL jetzt eigentlich bei Dein? Viel wird ja gemunkelt. Wir haben über dieses Sportcast-Chefgespräch beim Tribünengespräch, beim Rasenfunk auch gesprochen. Wenn die Bundesliga irgendwann mal eigene Liga-Inhalte direkt vermarkten will, dann muss das ja über irgendeine Plattform passieren. Jetzt also dann über unter anderem eine Beteiligung erstmal bei Dein. Das könnte möglicherweise irgendwann in der Zukunft relevant werden. Christian Seifert ist gut vernetzt, nutzt verschiedene Infrastrukturen, hat das ja mit der Sportcast auch bei der DFL schon getan. Also vielleicht nutzt er jetzt dann da die eigene aufgestellte Infrastruktur, um dann vielleicht irgendwann mit Partnern was in Gang zu setzen. Fußballrechte selber bei Dein wird es wahrscheinlich erstmal nicht geben. Fände ich auch ein bisschen blöd, weil, glaube ich, das ja einfach nicht die Ansage war von vornherein. Bundesliga sowieso nicht, da ist ja für die nächsten 4 Jahre alles vergeben. Ja, Kapitalerhöhung, aber sicherlich nicht schlecht, um bei Dein neue Projekte in Angriff zu nehmen und natürlich auch, weil vielleicht als neuer Partner dann auch neue Möglichkeiten entstehen, wenn RTL und Sky sich zusammenschließen, munkelt zum Beispiel digitalfernsehen.de, dann könnte Dein als neuer Partner hinzustoßen, wenn sich quasi andere wieder vereinigen, hat ja Björn Beinhauer auch bei uns hier im Screentime-Sport-Interview vor einiger Zeit schon gesagt, es fasert sich so ein bisschen auseinander in der Branche und irgendwann, glaubt er, hat er ja bei uns im Interview gesagt, wird sich das wieder zusammentun und ich glaube, das sehen wir so langsam.
Ja, einerseits das, aber um auf das Thema, was du am Anfang noch so ein bisschen angesprochen hast, ist, man plant ja, oder das würde jetzt so langsam passieren, eigene Plattformen für die Auslandsvermarktung, kann sein, dass da Dein eine große Rolle spielt, weil die
sprechen wir gleich noch, ja.
Ja, jetzt halt ihren eigenen Dienst haben, dass sie da vielleicht die Plattform stellen und dass man darauf aufbauen kann, um dann sagen zu können, wir haben diese Bundesliga-Plattform, nennt sie wie ihr wollt, Bundesliga Plus oder was weiß ich, dass man da dann einfach sagen kann, okay, wir bieten im Ausland das an, das wird ja auch so kommen, da wo man keinen exklusiven TV-Rechte-Partner gefunden hat. Und was du auch gesagt hast, wenn man vielleicht eigene Inhalte vermarkten möchte mit einem Abo-Modell, ist wahrscheinlich Dein, beim Thema Plattform wahrscheinlich da auch nochmal nicht uninteressant dazu. Und genau, du hast es auch angesprochen, vieles wächst so langsam auch zusammen.
Ja, genau. Und dazu haben wir noch eine Nachricht bekommen, ganz interessant, Podcast-Hinweis an der Stelle für die Kollegen von Behind the Athletes, meine Güte. Marc Hartmann und Moritz Gessel haben in Folge 117 drüber gesprochen, warum investieren DFL und Schwarzgruppe überhaupt in Dein Media? Das hat uns Nino Grande weitergeleitet. Unter anderem wird gesagt, dass Dein wohl eine Abonnentenzahl von rund 50.000 hat, Umsatz ungefähr 10 Millionen im Jahr. Er schreibt selber, es ist schon deutlich weniger, als mancher von uns geschätzt hat. Es ist nicht so ganz ersichtlich, woher die Zahlen stammen. Haben wir ehrlicherweise jetzt auch keine anderen Zahlen, aber trotzdem hört da gerne mal rein. Unter anderem wird er auch über die Kommerzialisierung von Wimbledon gesprochen, also ganz interessante Folge, hört da gerne mal rein. Und jetzt ist das Motto nicht wie bei Dein, alles außer Fußball, sondern wir widmen uns mal dem, was da kommt, Luca. Die Bundesliga-Saison steht vor der Tür, in nicht mal 2 Wochen startet die zweite Liga und Sky Sport Bundesliga hat sich erste Gedanken gemacht, wie es denn so mit Sendeplätzen und Struktur von verschiedenen bisher angestammten Formaten so weitergeht.
Das können wir relativ schnell abhandeln. Es wird ein bisschen Änderung geben. Sky 90, also die Debatte am Sonntag, die bleibt auch soweit bestehen. Da hat sich ja nichts geändert. Meine Lieblingssendung, nämlich Matchplan, die weiterhin auch live ausgestrahlt werden würde. Also mich würde es zumindest nicht wundern, wenn das nicht passieren würde. Donnerstag,
Ja.
17 Uhr auf Sky Sport Bundesliga. Wiederholung gibt es dann später 20:30 bei Sky Sport News. Und das dient dazu, dass man den früheren Sendezeitpunkt nimmt, wohl um eine effizientere Studionutzung zu haben. So Sky, das man so begründet hat. Keine Ahnung warum, aber wird einen Grund
Ich
haben.
habe eine Vermutung, warum. Also die Kollegen in Österreich, die nutzen ja das Studio B, wo sonst die Premier League und Guten Morgen Fans produziert wird für ihre Europa League und Conference League Übertragung. Und das Champions League Studio ist Dienstag, Mittwoch Studio A. Und da ist um 20 Uhr, was war es, 20 Uhr? Weiß nicht, Matchplan war auf jeden Fall später. Und deswegen war Matchplan in Studio A und donnerstags eben Europapokal in Studio B. Ich denke, dass die Österreicher jetzt dann auch ihre anderen Europapokalsendungen aus Studio A machen könnten, wenn Matchplan früher fertig ist.
Das ist eine gute Analyse von dir, David. Das kann durchaus auf jeden Fall sein. Werden wir dann auf jeden Fall dann später sehen. Was wir auch später sehen werden, ist
neues Wohnzimmer für Alfred Tata,
ja,
um es
ja,
mit unseren
ja,
österreichischen
ja,
Freunden
ja,
präzise
ja,
zu
absolut.
Formulieren. Ja.
So, neues Wohnzimmer. In dem Sinne, was das Thema Sendeplatz angeht, aber Studio, denke ich mal, nicht, ist dann die Glanzparade, die es dann gibt am Montag immer. Also da hat sich zumindest tageweise nichts geändert. 19 Uhr. Halbe Stunde später, glaube ich, kann jeder verkraften, dann bei Sky Sport Bundesliga und bei Sky Sport News. Weiterhin bleibt man bei einer Stunde den früheren Sendeplatz. Den hat man jetzt begründet aufgrund dessen, dass man eben mit dem Transfer-Update sich nicht in die Quere legen wollte. Und so hat man jetzt eigentlich, wenn man so auf Sky Sport News unterwegs ist, kann man das Transfer-Update gucken und danach direkt die Glanzparade. Also man ist dann an dem Sinne am Montag vollkommen versorgt. Und wenn du dazu nichts mehr hast, gehen wir eigentlich direkt zur zweiten Liga, starten aber dazu bei Sky erstmal mit einer Doku, die über die letzte Saison gehen wird. Und da wird es ja interessant, dann ab 8. August zu sehen bei Sky, unter anderem auch bei Sky Documentaries und auch auf Abruf verfügbar. Und da geht's um was, David?
Ja, da haben die Kollegen des Kommentatorenblock in den letzten Monaten oder in der ausgehenden Zweitligasaison ab und zu, glaube ich, sogar mal drüber berichtet. Was macht Christoph Küppers eigentlich als eigentlicher RTL-Mensch an der Seitenlinie von zum Beispiel Zweitligaspielen des FC Magdeburg? Jetzt ist die Antwort da. Sky bringt diese Doku raus. Tradition und Träume, die zweite Bundesliga 24-25, startet am 8. August um 21 Uhr auf Sky Documentaries. Unter anderem werden Köln, Düsseldorf und Magdeburg in den Blick genommen. Überraschende Perspektiven werden versprochen. Macht zwei Media mit Christoph Küppers in der Regie, hat das Ganze an den Start gebracht und wir sind gespannt. Das ist eine ganz schöne Einstimmung, wobei der erste Spieltag ja dann schon hinter uns liegt und die Premiere quasi mit dem zweiten Spieltag einhergeht. Und dann würde ich sagen, sprechen wir über diesen Start der zweiten Fußball-Bundesliga, der Free-TV-Partner für das Eröffnungsspiel. Das ist der gleiche, nämlich Sat.1, aber der Free-TV-Partner für das Samstagabend-Topspiel. Das ist nicht mehr Sport1, sondern bekanntermaßen RTL. Die zweite Liga startet am 1. August mit der Partie Schalke gegen Hertha BSC in Sat.1 und nicht mehr mit Wolf Fuß, sondern dann ja mit Jonas Friedrich. Und das Samstagabendspiel findet das erste Mal am 2. August bei RTL statt. Die haben sich ja die Rechte für dieses Spiel gesichert. Moderieren werden bei RTL entweder Florian König oder Laura von Torra. Bei Nitro dann in der Regel Anna Kraft. Welches Spiel wo läuft, wird dann dementsprechend bekannt gegeben. Die ersten beiden auf jeden Fall bei RTL. Die Experten sind entweder Felix Groß oder Patrick Helmes und die Kommentatoren sind Marco Hagemann, Corny Küpper oder Robby Huhnke, die natürlich auch noch alle andere Aufgaben haben. Und Luca, das ist bei mir als Arminia-Fan natürlich ganz besonders beliebt gewesen, den Auftakt macht das Spiel Bielefeld gegen Fortuna Düsseldorf am 2. August.
Genau, Anschlusszeit hat sich ja zum Glück auch nichts geändert, also unmittelbar nach dem Erstliga-Topspiel gibt es dann ab 20.30 Uhr, das haben wir jetzt die ersten zwei Wochen nicht, aber das wird ja dann auch dazu stoßen. Und
Viertelstunde Vorbericht, Luca. Viertelstunde.
Das wollte ich auch noch drüber sagen, nämlich wollte ich erstmal die Spiele durchgehen. Kaiserslautern Schalke dann in der nächsten Woche, also am 9. August dann zu sehen, auch bei RTL. Aber du hast gesagt, nur eine Viertelstunde, also von 20.15 Uhr bis 20.30 Uhr, finde ich generell ein bisschen komisch, weil wir regen uns zwar immer über die vielen Werbungen in Sat.1 auf, aber das macht man ja nicht ohne Grund, dass man sagt, okay, wir übertragen schon ab 19.30 Uhr, weil man eben sehr viel Werbung vermarkten kann im Vorlauf. Zwar fällt der Vorlauf inhaltlich wahrscheinlich jetzt auch gesehen nicht über eine halbe Stunde hinaus, ganz im Gegenteil, mit den ganzen Werbungen, aber eine Viertelstunde, ich glaube, da hätte man ein bisschen anders planen können, vor allen Dingen, ja, dass das dann neu gesichert worden ist aus Sicht von RTL, ob man da ein bisschen anders umgeht bei Nitro, dass man da sagt, okay, wir machen da
Das wäre
zumindest
cool.
eine längere Vorberichterstattung, wäre eine Möglichkeit, also dass die Nitro-Spiele zumindest 45 Minuten oder eine halbe Stunde oder eine Stunde Vorlauf bekommen. Aber das wird man sehen. Ich meine, die besseren und die Top-Spiele, dass man das dann da macht, vor allen Dingen, weil sie dann bei RTL gezeigt waren. Nur eine Viertelstunde Vorbericht finde ich schon ein bisschen sportlich und sehr wenig.
Wo soll man sonst so einen 3-Minuten-Beitrag von Peter Reichert unterbekommen? Also ich finde es schade. Vielleicht
Absolut.
tut sich ja was im Laufe der Saison. Da wird ja sicherlich was auch an Feedback bekommen. Also von uns aus gerne ein bisschen länger. Und ja, gut, dass immerhin keine Zeit mehr bleibt, um noch eine Folge blamieren oder kassieren einzustreuen. Oder irgend sowas. Es wird am ersten Zweitligaspieltag sehr, sehr vieles im Free-TV zu sehen sein. Denn das Eröffnungsspiel in Sat.1, das Samstagabend-Topspiel beim RTL. Und wie Frank Buschmann bestätigt hat, auch am Sonntag die Sky-Konferenz bei RTL. Das hängt noch mit dem strategischen oder mit der strategischen Content-Partnerschaft von Sky und RTL zusammen, die ja dreimal pro Saison ausläuft. Dieses Jahr auf jeden Fall noch am Start ist und dann wird Greuther Fürth gegen Dynamo Dresden, Magdeburg gegen Braunschweig und Hannover gegen Kaiserslautern, das ist das Buschi-Spiel, ja. Mit Sky-Signal bei RTL zu sehen sein. Aber das kennen wir ja schon.
Ja, aber nicht kennen tun die Free TV sehr eine Originalkonferenz. Also von daher ist das ja die größte Neuerung
Das
dann
stimmt.
für
Das stimmt.
das Free TV-Signal, dass es dann auch eine Originalkonferenz gibt. Genau, erster Spieltag nach der Winterpause und eben vor Saisonende sind die Konferenz geplant. Wie gesagt, erster Spieltag wird dann auf jeden Fall auch stattfinden. Und was auch stattfinden wird, und da kommen wir auch zu einer weiteren Neuerung in der Bundesliga zumindest. Ist ja einmal Refcam und wie gesagt Leuchtturmspiele, David. Gehen wir, glaube ich, mal ein bisschen schneller drüber, weil da hat sich zwar was geändert, aber ich denke mal, wir haben da schon auch alleine über die Rechteausschreibung viel drüber geredet, was die möglichen Neuerungen für die neue Saison sind.
Genau, Leuchtturmspiel haben wir schon erklärt. 15 in der ersten, 5 in der zweiten Liga werden da mit unter anderem schnellen Post-Match-Interviews auf dem Feld abgedeckt. Und die Refcam gibt es bei 40 bis 50 Spielen. Bei der Frauen-EM ist ja auch schon da. Die wird jetzt auf jeden Fall häufiger eingesetzt. Und dann kommen wir nochmal auf die Internationalisierung zu sprechen, Luca. Die Auslandsvermarktung der Bundesliga ist ja deutlich schwächer als die anderer europäischen Ligen. Die Premier League hat 10-mal so hohe Einnahmen, La Liga circa 3-mal so viel. Und die Vereine, da schlägt sich das natürlich auch nieder. Die wollen sich international mehr vermarkten. Man kann natürlich auch irgendwie ja, darauf hoffen, dass das mit den TV-Sendern einherkommt. Da ist jetzt natürlich der Sky-RTL-Deal auch vielleicht so eine kleine Unsicherheit. Und wir haben ja auch verschiedene Vereine, die sich international zeigen, mit Trainingslagern, mit Büros, Bayer Leverkusen, Rio de Janeiro, aber viele andere Clubs, die treibt's halt nur bis Südtirol. So, und da kannst du dann auch nicht viel weiter wachsen.
Es ist ein generelles Problem. Ich meine, klar, dass die großen Clubs wie Bayern oder Dortmund halt sagen, okay, man muss ein bisschen mehr ja auch an die kleineren Clubs hineingehen, aber man muss auch sagen, wo sollen die das Geld hin herbekommen? Also ist halt auch so eine Sache, wenn dann zum Beispiel Clubs, die sportlich zumindest nicht so relevant sind, auf einmal ja so mit das 5., 6., 7., 8. Größte TV-Geld bekommen zum Beispiel. Deswegen ist das Thema TV-Gelder ja sowieso ein großes Thema, was zumindest aus meiner Sicht sehr umstrukturieren werden sollte. Und dann kommt natürlich die Auslandsvermarktung dazu. Wie gesagt, manche Teams ziehen im Ausland deutlich besser als kleinere, sage ich jetzt in Anführungszeichen, klar, Dortmund, Bayern. Das sind die ganz großen ziehen, aber um ehrlich zu sein, wer will sich denn auch irgendwo in den USA Hoffenheim angucken, wenn man dazu jetzt auch keinen direkten Bezug hat? Also ich würde mal sagen, das ist ein größeres Problem, was man wahrscheinlich mal in irgendeiner Sonderfolge abdecken müsste, weil das Thema ist sehr, sehr groß und du hast es gesagt, Auslandsvermarktung ja auch sehr wichtig, vor allen Dingen, was die Premier League zumindest ja deutlich besser macht. Ich meine, klar, es ist angesichts sportlich wohl die beste Liga. Und zumindest auf dem TV-Markt machen sie das ja auch zu der besten, wenn man da ja auch am meisten Geld mit rausziehen kann.
Gastvorschläge immer gerne bei uns bei Screentime hinterlassen, bei Instagram screentime.sport. Es slidet in unsere DMs und gebt uns gerne eure Wünsche, Feedback, wie auch immer. Dann machen wir weiter mit den Saisonvorbereitungsspielen, unter anderem des FC Bayern, wie auch bei allen anderen Clubs wird das über die eigenen Kanäle gestreut, aber eben von manchen Spielen kennen wir das auch anders. Zum Beispiel der Telekom Cup, wo es gegen Tottenham geht. Grüße an Harry Kane. Das wird am 7. August ab 18 Uhr bei der Telekom, bei Magenta Sport zu sehen sein. Christian Straßburger und Sascha Bandermann begleiten euch da. Und zwei Tage später, am 9. August, Luca, deine Kölner empfangen Atalanta Bergamo und an der Seitenlinie sind Thomas Wagner, Marc Uth und Fabi Klos. Viel besser kannst du auch nicht sein. Geht um 15 Uhr los und auch noch ganz wichtig beim Magenta Sport, wir wissen, prominente Neuzugänge bei 1860 München und einer, der bleiben will, nämlich der Investor. Saisonauftakt, dritte Liga bei Rot-Weiß Essen, 1. August, 19 Uhr, kurz vor ja quasi dem Zweitligastart. Das gibt es kostenlos beim Magenta-Sport zu sehen. Und dann springen wir einmal ganz kurz rüber zu unseren Freunden in die Berge. Luca.
Ins Sportmecker, wie du es so schön sagst. Wir haben das Thema Bundesliga, also österreichische Bundesliga, ja auch hier schon mal angeschnitten. Das Thema, dass man dort Vermarktung eher so naja aussieht. Also man will sich ja da wohl offensichtlich, wenn es keinen neuen oder keine neue Engagement es gibt von den entweder bestehenden Sendern, Sky Sport zum Beispiel, oder ein weiterer dazukommt, Thema ist Canal Plus, will man sich da selbst vermarkten. Was aber feststeht, ist zumindest, wie es dann im Pre-TV weiter gehen wird, nämlich bis zur Saison 2030-31, zeigt ORF weiterhin 4 Live-Spiele pro Saison sowie Highlights der österreichischen Bundesliga. Aber wie gesagt, das Thema Live-Spiele im Pay-TV ist bisher noch nicht geklärt.
Und dann kommen wir zu unserem, ja kann man sagen, deutschen Sorgenkind in der TV-Landschaft im Sport. Sport 1 verkauft Blaser Media, vormals bekannt unter anderem als Produzent der Premiere- und Sky-Sendungen, Bundesliga-Konferenz, Champions League und so weiter und so fort. Wir kennen Blaser Media unter anderem, weil sie DAZN-Studios hergestellt haben oder benutzt haben oder provided haben, besser gesagt. Also zum Beispiel diese Riesenkonferenz am letzten Champions-League-Spieltag oder mal das Finale in Istanbul, glaube ich, wo dieses separate Studio aufgestellt worden ist. Und jetzt hat sich Sport1 davon getrennt und dazu auch RT1.tv hat einen neuen Inhaber bekommen. Die Antwort ist DMC Production, eine schwedische Firma, die jetzt unter anderem auch darüber herrschen, in Anführungszeichen, über den Produzent der dritten Liga für Magenta Sport und jetzt eben dann auch über Plaza Media. Und ja, für Sport 1 ist das wieder einmal eine Trennung von altbewährtem, Luca.
Ja, getrennt, ich würde mal sagen, von dem noch lukrativsten Geschäft, weil Plaza Media ist ja in dem Sinne, das vergisst man irgendwie so ein bisschen, dann doch sehr, sehr groß. Also was man da ja auch gemacht hat in den alten, in Anführungszeichen, Sky-Zeiten, wo sie noch nicht selber direkt aus ihren Studios produziert hatten, hat man ja die Konferenz unter anderem ja auch mitgemacht. Und wie du auch schon gesagt hast, für DAZN war man ja in letzter Zeit sehr, sehr oft tätig. Und jetzt verkauft man das Ganze auch interessant.
Magenta ja davor auch, oder?
Ja, genau.
Die ersten Magenta-WMs.
Richtig, das ja dann auch und auch müsste ja dann auch bei der Basketball-WM ja auch gewesen sein, dass da man ein Plaza Media Studio benutzt hat. Interessant wird es dann noch sein, RT1 TV ist ja auch in der dritten Liga mit dabei bei Magenta Sport. Also von daher ist es ein Wechsel, aber bei DMC Production, glaube ich, ist man ganz gut aufgestellt, denn die machen viel im Sport und deshalb die Frage, wie es da weitergeht, aber bei Übernahmen oder bei Verkäufen müssen wir leider auch immer feststellen, das wird hier nicht anders sein. Werden wahrscheinlich auch viele Jobs gestrichen werden. Aber das kennen wir leider irgendwie bei solchen Sachen. Das ist ja üblich, überall nicht anders.
Ja, Luca, und da müssen wir, glaube ich, nochmal über Sport 1 sprechen. Das Zweitliga-Topspiel ist weg. Poker und Kieler Woche jetzt auch eher nicht mehr so angesagt. Darts ist natürlich eine der großen Fahnen, auf die man noch schreibt neben dem Doppelpass. Da werden die Rechte aber ab 2027 auch neu vergeben. Ich für meinen Teil halte das auch für sehr unwahrscheinlich, dass das da weitergeht. Gerade was die Darts-WM angeht, haben wir gesehen, das ist ein Quotentreiber noch und nöcher. Da könnte zum Beispiel auch RTL Interesse haben. Fan-Talk sehen wir selten. Jetzt gibt es gerade diese Darts-Party, die läuft. Die Werbeeinnahmen sind massiv eingebrochen, über 50%. Juni 2025, der schwächste Monat seit 12 Jahren, haben wir gelesen. Dazu die ganzen Namensänderungen. Und spätestens nächstes Jahr wird ein richtungsweisendes für Sport 1.
Absolut korrekt. Also du hast es gesagt, die Darts-WM, die man aktuell ja noch im Portfolio hat, das wird der große, ja, Game-Changer, denn das ist ja eigentlich noch das größte Recht, was man bei Sport 1 bisher noch im Portfolio hat. Also das, was jeder guckt und vor allen Dingen, wenn die Darts-WM läuft, ja auch gute Quoten und gute Werbeeinnahmen dann auch mit sich liefert. Aber was passiert denn zwischen Dezember und Anfang Januar und dem restlichen Jahr? Du hast gesagt, viel hat man nicht mehr im Angebot, was Live-Sport angeht. Und vor allen Dingen das, was man hat, ja, lässt man oft irgendwie produzieren. Ich sag jetzt mal, man hat ja die ADAC GT Masters als Beispiel.
Frauen-Bundesliga.
Oder Frauen-Bundesliga. Aber zum Thema ADAC GT Masters, da benutzt man mittlerweile auch nur noch das Livestream-Signal. Also das, was man sowieso quasi sehen kann. Da steht jetzt auch keiner mehr von Sport 1 selber mehr an der Strecke. Also von daher ist das ja auch etwas, was sich geändert hat. Also klar, jetzt kann man sagen, es ist eine kleine Serie, aber das ist ja zumindest ist also weitere Live-Produktion oder Live-Sportereignisse bei Sport 1 fallen mir da auch nicht mehr ein, außer Frauen-Bundesliga, aber die sind ja aktuell auch noch verständlicherweise, denn die Frauen-EM, da kommen wir später auch noch zu sprechen, ist ja dann noch Saisonpause, deswegen, also investieren wird ja wahrscheinlich Altschun Media auch nicht mehr viel in Sportinhalte, deswegen ist ja eigentlich nur die Frage, wann der Label oder wann das Ganze dann abmontiert wird beim Thema Sport 1. Vor allen Dingen, wenn man überlegt, das finde ich bei Sport 1 immer noch interessant, dass man halt online-mäßig ja immer noch sehr sportfokussiert ist, aber das sieht man halt auf dem Sender im TV halt gar nicht mehr.
Ja, dem habe ich nichts hinzuzufügen. Ja, auf jeden Fall. Wir sind sehr, sehr gespannt, wie es da weitergeht. Einmal neu gemacht wurden unterdessen die Studios von Sky Sport News, beziehungsweise das Erscheinungsbild on Air ist seit dem 14. Juli, also seit einer guten Woche, ein anderes. Heller, moderner, farbiges Logo, neu durchlaufendes Laufband, neue Schriftart. Luca und ich würden es so zusammenfassen, es sieht jetzt aus wie bei Sky UK. Man ist zurück im Studio, soll unter anderem, ja, er ist ja zwischenzeitlich in Studio B, in das Wohnzimmer von Alfred Tata, wenn wir dabei bleiben wollen, oder das Zuhause von Schmiso und René Adler, umgezogen, oder ins Zuhause von Guten Morgen Fans, um es jetzt mal nahe zu bringen, zu Sky Sport News. Und im Programm, bevor ich Luca gleich frage, wie es ihm gefällt, soll jetzt auch sich ein bisschen was ändern. Man wird mehr Bundesliga-Rahmenprogramm übernehmen, den Vorlauf vom Flutlichtfreitag, das Zweitliga-ASAT an allen Tagen. Und generell vom Erscheinungsbild ist es natürlich auch so, wir haben schon bei Twitter verschiedene Leute gesehen, die sich drüber aufgeregt haben, wenn zum Beispiel Lisa Hofmann live von der MotoGP-Strecke zugeschaltet wird, so im Bild. Dann ist rechts die Serie A-Tabelle zu sehen, unten läuft eine HSV-Transfer-News durch und im Blog darüber ist dann eine Neuigkeit zum, weiß ich nicht, Tennis. Das ist dann ein bisschen viel Themenwechsel auf allen möglichen Kacheln. Wie siehst du es?
Ja, und das ist ja eigentlich das große Problem dabei bei dem Relaunch. Designtechnisch ist es halt so eine Sache, kann man drüber streiten, aber was halt kritisiert wird, ist, dass halt zu dem aktuellen Beitrag oder zu dem aktuellen Thema, was gerade läuft, einfach kein Begleittext mehr dazu steht. Also viele gucken es vielleicht ja auch in Sportredaktionen, Sky Sport News ja auch nicht unbeliebt, sagen wir es mal so, aber da läuft es ja nicht 24-7 einfach mal mit Ton durch, deswegen ist dieser Begleittext und wenn auch gerade was passiert, nicht uninteressant, aber diesen gibt's einfach nicht mehr, den hat man gestrichen, warum auch immer, deswegen ist das das einzig Große, was ja auch da kritisiert wird. Ich meine, wenn man die Nachrichtensender Tagesschau 24, Welt oder auch NTV nimmt, die haben ja auch immer Begleittext zu dem aktuellen Thema und deshalb verstehe ich nicht, warum man das bei Sky Sport News in Deutschland jetzt gestrichen hat. Also ohne Not eigentlich.
Gefährliches Halbwissen. Ich glaube, bei UK gibt es sogar zwei Laufbänder unten parallel noch. Kann das sein?
Ah, gute Frage. Das weiß ich nicht, aber
Ich meine, irgendwas mal gehört zu haben, aber naja, das ist vielleicht nochmal eine Frage an euch. Wie gefällt euch denn das Redesign von Sky Sport News vor der Bundesliga-Rechte-Periode, die jetzt ansteht? Und dann kommen wir noch auf einen zu sprechen, der in der neuen Bundesliga-Rechte-Periode zumindest im deutschsprachigen TV erstmal nicht dabei ist. Steffen Freund, Ex-Nationalspieler, Europameister 1996 und ja die linke und rechte Hand von Marco Hagemann in den letzten Jahren gewesen, durch Lothar Matthäus ersetzt worden. Steffen Freund sagt selber, das waren 10 gute Jahre, ich habe da was angeschoben, was ja heute ganz normal ist. Die Rolle des Co-Kommentators, das ist ein Job, bei dem du Mehrwert liefern musst, bei dem du auch den Background haben solltest. Der Kommentator ist derjenige, der durch das Spiel leitet. An seiner Seite musst du Tiefe bei der Analyse schaffen. Können wir halt so ein bisschen als Kritik an den aktuellen Experten sehen. Er selber als Technical Observer für die UEFA in der Champions League am Start, kommentiert bei Servus TV und natürlich auch bei den International Broadcasting Services für die Bundesliga, für den DFB-Pokal. Und Luca, er will zurück ins deutsche Fernsehen.
Ist die Frage,
wo siehst du denn da was für ihn?
Ist die Frage nur, wohin soll es ihn treiben? Also, ist eine gute Frage. Ich würde jetzt fast schon sagen, The Zone, aber da haben sich ja die Einzelspiele zumindest, was das Thema Bundesliga angeht, verringert. Oder sind zumindest mal nicht mehr geworden. Das kann man ja zumindest auf jeden Fall mal feststellen. Dann in der Champions League vielleicht bei The Zone, aber schwierig. Also, ob er dann bei Sky eine neue Heimat finden könnte, wäre dann, wenn der Deal natürlich durchgeht, wäre er auch wieder irgendwo bei RTL und beschäftigt. Deswegen, boah, gute Frage. Also,
Er war ja bei RTL jetzt auch Gast beim Champions League-Finale, Europa-League-Finale.
Ja, genau, deswegen, ich weiß es gar nicht, öffentlich-rechtlich sehe ich den irgendwie nicht, keine Ahnung, er war ja mal Experte dort, aber deswegen, gute Frage.
Ja, gute Frage, nächste Frage. Wenn ihr Tipps habt, dann schreibt ihr uns auch gerne. Und wir sind in den kurzen News angekommen und sprechen über die Eishockey League bei Sport Deutschland TV. Die hat nämlich einen neuen Vertrag geschlossen. Das ist die österreichische Liga und die kann jetzt als OTT-Angebot bei Sportdeutschland TV abgerufen werden. Es gibt Live-Übertragungen, es gibt natürlich Highlights und natürlich auch, und das kennen wir aus anderen Ligen, den Support für die Clubs, eben diese Signale von den verschiedenen Spielen bereitzustellen. Bereits seit 2023 überträgt Sportdeutschland TV ja auch in Österreich die Eishockey-WM, die Champions Hockey League. Und dann ist natürlich auch die Frage, heißt das dann in Österreich in Zukunft auch noch Sportdeutschland TV? Da sollte sich auch noch was dran ändern. Es wird selbst gesagt, es ist die logische Ergänzung im Eishockey-Portfolio. Es ist eine Top-Liga in Europa, hohe sportliche Qualität. Björn Beinhauer sagt, es passt perfekt ins Portfolio. Dann wünschen wir auch da allen österreichischen Eishockey-Fans viel Spaß bei. Und Luca, auch die deutschen Basketball-Fans, die bekommen ein zusätzliches Angebot bei Sportdeutschland TV, beziehungsweise bekommen kein neues, sondern es bleibt erhalten.
Es bleibt erhalten, genau, nämlich die zweite Basketball-Bundesliga bleibt weiterhin exklusiv Partner bei Sportdeutschland TV. Nämlich ab kommender Saison werden alle Spiele der Pro A und Pro B live und auf Abruf gezeigt. Pro A-Spiele werden dann künftig kostenpflichtig zu sehen sein, aber Details zu den Preisen folgen dann später noch. Dann ist man in dem Sinne mit der Basketball-Bundesliga weiterhin versorgt. Wie gesagt, man will digitale Sichtbarkeit des Basketballs und kontinuierlichen Ausbau der Plattform dadurch fördern. Zur Laufzeit können wir sagen, über mehrere Spielzeiten genauerer Dauer, bleibt aber dazu noch unbekannt. Also man kann ja zumindest bei sowas immer von 2 bis 3 Jahren ausgehen. Also eher 3 als 2. Aber da auf jeden Fall zumindest die zweite Basketball-Bundesliga bei Sport Deutschland TV noch weiterhin erhalten. Und wir bleiben am Ball, aber nicht oder auf die Hände, sondern an den Füßen. Es geht nach Brasilien damit.
Ja, Lukas, hast du mitbekommen, dass Neymar jetzt in Brasilien spielt? Nach dem ganzen Transfergewusel ist das völlig an mir vorbeigegangen. Vielleicht, weil ich zu wenig Sportdigital-Fußball schaue. Die zeigen nämlich ab sofort 3 Live-Spiele pro Spieltag in der brasilianischen Liga, deren Namen ich euch jetzt erspare. Der Vertrag gilt 3 Jahre, läuft also bis Ende 2027. Das Ganze läuft schon seit Mitte Juli. Es gibt dazu noch ein wöchentliches Highlight-Magazin und neben Neymar seht ihr unter anderem Thiago Silva und Memphis Depay, der dort in der brasilianischen Liga kickt. Schaut dort also gerne mal rein. Dann haben wir noch was Neues aus Frankreich. Die Ligue 1 hat einen eigenen Ligasender gestartet. Wie ihr wisst, ist da die TV-Rechtevergabe ja durchaus schwierig gelaufen. Ligue 1 Plus läuft ab 2025/26 über das Angebot von Mediawahn, die das Ganze anbieten. Das heißt, alle 9 Spiele pro Spieltag sind dort zu sehen. Das Spiel Nantes gegen PSG am 7. 17. August auch offiziell frei, kostenlos. Und ja, Luca, was ganz interessant ist für den deutschen Markt, finde ich, was man da rauslesen kann. Erstens, Canal Plus, damit ist man sich noch nicht einig geworden. Man kann es unter anderem dann über DAZN abrufen. Da hat man sich ja ordentlich im Clinch gelegen, auch mit Prime Video. Deswegen ist das jetzt mehr oder weniger eine Notlösung, dass man diesen eigenen Kanal anbietet, der jetzt Anfang August startet. Aber was interessant ist, habe ich mir beim Blick auf die Tarife gedacht. Neben dem Standard-Abo für 15 Euro gibt es nämlich, und das ist ja ein Punkt, über den wir, glaube ich, irgendwann mal gesprochen haben, einen Jugendtarif für alle, die nicht älter sind als 16, dass man nicht 15, sondern nur 10 Euro zahlt. Auch interessant.
Gibt es eine kleine Einschränkung, nämlich nur auf Mobil, Tablet oder PC, also Smart-TV-Access ist da nicht möglich, aber ich denke mal, das wäre jetzt da sowieso nicht auf das Problem.
Denn die junge Zielgruppe.
Genau, die junge Zielgruppe guckt ja nicht mehr auf großen, sondern eher auf kleineren Bildschirmen, deswegen da der Hintergrund. Genau. Das interessant eben bei Canal, nicht bei Canal Plus, sondern bei Ligue 1 Plus, kann man so sagen. Und das dann eben ja zur kommenden Saison. 14,99 respektive 9,99 €. So geht es dann eben auch. Und wenn du nichts mehr dazu hast, das ist ein großes Thema heute, nämlich auch große Themen werden in Dokuserien, auch innerhalb der ARD, wiedergespiegelt. Hatten wir ja, oder die ARD ist immer im Sommer in Laune, was Doku-Laune. Das Thema Dokus angeht, auch im Sport. Mythos Tour Staffel 2 zum Beispiel jetzt vor der Tour de France rausgekommen. Und jetzt geht's mit der Doku-Serie weiter. Man hatte ja schon Being Jan Ulrich oder Being Michael Schumacher. Jetzt gibt's weiter, nämlich mit der ersten Frau, nämlich Being Franziska van Almsick.
Ja, Schwimmerin, Ex-ARD-Expertin ja übrigens auch. Erster Superstar des wiedervereinigten Deutschlands. Ich denke, ihr wisst alle, was gemeint ist. 90er Jahre Schwimmen, ganz jung reingestartet und sie ordnet ihre Geschichte selbst ein. Das ist ein Unterschied zu den Vorgängerstaffeln, wo ja Jan Ulrich und Michael Schumacher jetzt bei dem einen logisch nicht selber zu Wort kommen können, um Dinge einzuordnen. Da also ab dem 4. September das Ganze zu sehen in der ARD-Mediathek von Jürgen Schmidt und Laura Trust zu sehen. Und dann haben wir noch einen Abschied zu vermelden, nämlich von Norbert Lehmann, ZDF-Legende, ich denke, das darf man sagen. Der hat sich am 15. Juli zum letzten Mal mit dem Sportblock in den 19 Uhr Heute-Nachrichten gemeldet. Er hat sich verabschiedet mit letzter Moderation, letzter Arbeitstag im ZDF nach 40 tollen Jahren. Ich habe fertig. Gestartet unter anderem im Landesstudio Düsseldorf, war er ja um die Jahrtausendwende dann ZDF-Reporter, unter anderem auch beim Mittagsmagazin als Moderator im Einsatz, Luca, und neben dem Sport, wo er ja unter anderem immer wieder als Nachrichtenmann aufgetreten ist, vor allem bei der Drehschreibe und bei den ZDF-Royal-Übertragungen mit dabei. Da kennt man ihn vielleicht auch noch. Und er hat sich dann am Ende verabschiedet mit "Bleiben Sie gesund und munter, Glück auf", wie man in Dortmund sagt. Was ist deine Verbindung zu Norbert Lehmann?
Also tatsächlich immer auf ZDF heute. Also von daher immer den Sport präsentiert. Klar, hier und da auch immer zu sehen gewesen. Du hast gesagt, Drehscheibe, ZDF Royal. Aber der Kollege Mitri Sirin, mit dem er auch jetzt die letzten Jahre viel zusammengearbeitet hat, hat ihm ja auch viel, Glück kann man ja nicht sagen, aber zumindest sehr viel Erfolg ja auch und Gesundheit in die Zukunft gewünscht. Und ja, so, aber wieder einer, muss man ja fast schon sagen, der so mit und mit dazugekommen ist und sich jetzt dann alterstechnisch verabschiedet. Also das, muss man sagen, haben wir jetzt die letzten Monate und auch die jetzt, wie wir diesen Podcast begleiten, ist das ja jetzt nicht das erste Mal, dass das so passiert.
Rolf Seemann-Eggebert des ZDF, wenn auch in andere Rolle. Kann man genau, dann bleiben wir beim ZDF. Maral Barzagani wird Teil der Sportstudio-Familie, ist eigentlich keine große Überraschung. Stichwort Leichtathletik. Die ist ja 400-Meter-Läuferin gewesen, war auch schon als Interviewerin bei verschiedenen Leichtathletik-Großevents im Einsatz, sowohl für die ARD als auch fürs ZDF. Die Frage ist jetzt, wer folgt denn auf Norbert König als Leichtathletik-Moderatorin? Und die Antwort ist jetzt hier auf jeden Fall eindeutig. Zumindest für das E-Staff ist es da schon mal für in einer Woche, am 27. Juli im Olympiastadion. Bei den Finals in Dresden wird es auch der Fall sein. Und ich tippe mal ganz stark darauf, dass das auch in Sachen Tokio nochmal ein Thema werden wird. Da also alles Gute für die neue Aufgabe. Ich freue mich drauf und werde es natürlich ganz besonders beobachten, auch wenn Klaus Lufen und Frank Busemann natürlich auch ein Duo sind, an dem man erstmal vorbei muss, aber man wechselt sich ja ab. Genau, dann machen wir vorhin, haben wir über Sport Deutschland TV und Weitermachen gesprochen, jetzt weiter mit DF1, die bleiben Free-TV-Partner der DEL, zeigen die Sonntagsspiele aber künftig am Nachmittag und nicht mehr am Abend. Es geht los Mitte September mit den Kölner Haien gegen die Eisbären Berlin um 15:45. Wie immer, bleibt's dabei. Alle DEL-Spiele seht ihr nur mit Abo bei Magenta Sport. Das läuft noch bis 2028 so. Und dann kommen wir irgendwie fast nochmal zum ZDF. Aber auch so ein bisschen zu Amazon. Wo hat er sich noch rumgetrieben? Magenta, Luca, was macht denn Bela Reti eigentlich?
Ja, Bela Reti sagt sich jetzt, er kehrt, ja, weiß nicht, aber beim Radio war er bestimmt auch unterwegs. Nämlich bei Antenne Wiesbaden ist er jetzt zu hören als Sportexperte. Und dort eben im Lokalbereich, logischerweise, widmet er sich da auch verstärkt dem SVW in Wiesbaden, die ja unterwegs sind in der dritten Liga. Aber genau, das ist eben die Verstärkung, und die man dort dazu hat. Man will emotionale Geschichten, fundierte Analysen und auch persönliche Einblicke für die Hörer schaffen, das dann eben bei Antenne Wiesbaden. Also für die Leute, die Stammhörer bei diesem Sender sind, die können sich ja auf jeden Fall mal extrem freuen, weil Bela Reti an seiner Seite zu haben, ist schon ja, auf jeden Fall mal was Besonderes.
Schreibt da gerne mal, falls ihr reinhört. Ich habe jetzt übrigens nichts gefunden, wo Bela Reti schon beim Radio gearbeitet hat, von daher interessant. Hört gerne mal rein und gebt uns euer Feedback dazu. Dann kommen wir so langsam und schlagen die Brücke zu dem, was uns sonst noch so beschäftigt hat. Luca, und da ist uns aufgefallen, ja, wie diffizil die Übertragungslage bei Wimbledon ist. Wir haben gelernt, das deutsche Prime-Team war ja das zweitgrößte nach der BBC überhaupt auf der Anlage. Und interessant ist ja auch, was da in welchen Ländern wie gezeigt wird und wie viele unterschiedliche Partner da drin hängen und wo es im Free-TV läuft und wo nicht, Luca.
Genau, wir starten da erstmal in dem Sinne bei den Märkten, also in Belgien, Niederlande und Schweden ist man ja da zum Beispiel bei Eurosport vertreten, also mit den unterschiedlichen Marken, Max, HBO Max, TNT Sport und Discovery Plus. Ja, es ist einfach so ein Warner-Discovery-Problem, egal. Wir haben es gesagt, Großbritannien und Irland, BBC weiterhin ja mit dabei. Tägliche Highlights gab es ja dann zum Beispiel auch bei TNT Sports, also ehemals British Eurosport. Und in Nordeuropa zum Beispiel Norwegen bei Rex zu sehen, die Einzelfinals. In Schweden Kanal 9. Die haben 4 Spiele übertragen und Kanal 5 eben die Einzelfinals. Und in Finnland TV5. Die haben dann mindestens 7 Spiele inklusive Einzelfinals gezeigt. Und das Große, und da schwenken wir mal nach Italien, war ja Boris Becker, der durfte aber nicht vor Ort sein, hat gewisse Gründe, könnt ihr ja mal selber recherchieren, aber das ist auf jeden Fall bekannt, aber in Italien darf er sich ja zum Glück aufhalten, und da war er bei Sky Italia Experte.
Ja, er saß in Mailand im Studio, ich empfehle euch ganz herzlich, sowieso phänomenaler Podcast, Becker Petkovic, ja, er war in Mailand, weil er eben nicht in London sein kann, hast du richtig gesagt. Und da war natürlich der Hype so groß. Überall wurden alle Kameras auf Yannick Sinner gehalten. Und der Hype war so groß, dass sich Sky dazu entschlossen hat, das Finale auch im Free-TV zu zeigen. Millionensummen, so viel Zuschauer wie noch nie bei einem Tennisspiel in Italien am Start gewesen. In diesem Fall ja auch dann erfolgreich im Vergleich zum French Open-Finale davor. Das war also in Italien los mit Boris Becker, während sich seine Podcast-Partnerin ja bei Prime Video in Wimbledon aufgehalten hat. So, damit sind wir jetzt, glaube ich, am Ende von den Neuigkeiten angekommen, blicken in den Quoten gleich auf die Frauen-EM, die Tour de France und vieles mehr und sprechen unter anderem über Wimbledon, aber gleich nochmal in den Bewertungen, wünschen euch jetzt aber noch viel Spaß mit den Übertragungen, die wir nicht erwähnt haben, zum Beispiel die FISU Games, die Universiade in Rhein-Ruhr oder den Africa Cup of Nations der Frauen, der noch bei Sport Digital läuft in den nächsten Tagen. So, Luca. Hatten wir das schon mal geschafft? Jetzt schnell die Quoten. Was sollen wir sagen? Frauen-EM liefert. Gestern Viertelfinalerfolg im Elfmeterschießen gegen Frankreich. über 10 Millionen im ZDF und auch die Gruppenphase ließ sich schon ordentlich an, was die Quoten angeht.
Hätte fast schon, oder man kann generell sagen, es war ein Krimi und es lief auch quotentechnisch besser als jeder Krimi im ersten oder im zweiten. Genau, fliegen wir mal schnell durch. Deutschland gegen Polen, 8,2 Millionen im Gesamt. Deutschland gegen Dänemark, das war das zweite Spiel mit der etwas früheren Anschlusszeit ab 18 Uhr. Und das war mit 7,02 Millionen auch gut hat sich gut versendet, sag's einfach mal. 21 Uhr war ja dann das dritte Gruppenspiel am 12. Juli. War ein bisschen schwächer tatsächlich als das erste Spiel dort zu sehen. Das war dann das erste ZDF-Spiel. 7,66 Millionen. Und du hast es angesprochen, der Krimi auf unserem Aufnahmezeitpunkt gestern am Samstag. Die Folge erscheint aller Voraussicht nach dann am Montag. Ist mit 10,70 Millionen 52% Marktanteil und eben mit dem Marktanteil bei 14 bis 49 mit 59,6% dabei. Das war Rekordwert. Das war ein Rekordwert für dieses Turnier. Und generell muss man sagen, die Frauen-EM lief auch, und da kommen wir gleich noch zu sprechen, besser. Parallel lief es ja auch teilweise noch unterwegs. Die Club-WM lief es bei den Frauen auch quotentechnisch deutlich besser.
Ja, genau. Also da muss man generell auch gucken. Klar, als Dortmund und die Bayern raus sind, hat das sich mit der Club-WM relativ versendet, wie man sagt. Da war die U21 EM deutlich erfolgreicher, wo über 5 Millionen sich ja das Finale angeguckt haben oder sogar noch mal über 6 dann angeklettert ist. Das Club-WM-Finale zum Vergleich haben nicht mal 2 Millionen geguckt. Und auch in den USA übrigens, wo ein bisschen mehr Leute leben als in Deutschland, auch nur 2,73 Millionen. Zum Vergleich, das WM-Finale 2022 haben über 20 Millionen in den USA geschaut, also auch vor Ort da nicht so ganz gut angekommen. Und international übrigens nicht mal 1 Million, dann Dortmund gegen Real oder Bayern gegen PSG, 745.000 bei TNT Sports in den USA. War ganz interessant, weil die sich eine Sublizenz von DAZN geholt haben, Luca. Da freuen wir uns doch schon deutlich mehr, dass der Florian Lipowitz-Hype im Radsport sich jetzt auch auf die Tour de France niederschlägt. Bei der zweiten Etappe schon gut gestartet, über 1 Million, auch Eurosport über 200.000 nochmal eingesammelt. Und gestern ist Florian Lipowitz, Stand Aufnahmezeitpunkt, also dann am Samstag, den 19.07. ins weiße Trikot des besten Jungprofis gefahren. Und da ist man tatsächlich nochmal ordentlich geklettert, über 2 Millionen, 20% Marktanteil, knapp unter 30% in der Zielgruppe, über dem Senderschnitt, also Tour de France liefert und läuft wie am Schnürchen.
Genau, also da, ich meine, das deckt ja auch alles ab. Kultur, Sport und alles Sonstige rund um Frankreich, deswegen ist es ja immer beliebt. Ich sage, alles Sonstige, also das ist, Wie hat man es früher immer gesagt, das ist was für die ganze Familie, das stimmt auch wirklich. Zwar nicht irgendwie ab 20, 15, Lagerfeuer, sondern ein bisschen früher, nämlich oftmals
Lagerfeuer 14,
ab 14, 10. Genau, und das dann am Wochenende gerade immer großer Fokus. So, gehen wir noch weiter, machen das nämlich mit der Formel 1. Also wir gehen ein wenig von zwei Rädern und Strampel, Strampel, Strampel auf vier Rädern und Vollgas geben. Das hat man nämlich in Silverstone getan bei Sky. Und das nämlich mit 630.000 Zuschauern. Das Ganze nicht live gesehen worden bei RTL oder nicht übertragen worden. War ein bisschen unglücklich, weil ja bei dir war der Nico Hülkenberg-Hype da. Das erste Podium für ihn innerhalb der Formel 1 Weltmeisterschaft. Und das war dann marktanteilsmäßig auch mit 15,6% gut ausgelegt.
Ja, 630.000 haben sich das Ganze angeguckt, ohne Sky Go und die Sports Pass. Also das ganz cool, aber natürlich auch schade, dass es dann gerade, wenn es dann nach 239 Rennen waren es, glaube ich, wenn es dann mal klappt, wenn das dann nicht im Free-TV zu sehen ist, naja. Man kann es nicht steuern und vielleicht schafft er es ja nochmal. DTM am Norrisring übrigens bei Pro7 nicht ganz so stark gewesen. Marktanteil 6,3% in der Zielgruppe. 410.000 haben sich das angeguckt. Und Luca, dann würde ich sagen, springen wir von den Quoten zu den Bewertungen. Wir starten mit Wimbledon und da kann ich nur nochmal vorweg sagen, das haben wir, glaube ich, erwähnt, ich bin mir nicht sicher, Wolfgang Nadwornik war dieses Jahr nicht mit dabei bei Prime. Dafür Sascha Bandermann, wir haben auch erwähnt, es wurden zwei weitere Courts gezeigt. Alex Schlüter hat sich verabschiedet, wenn auch kurz, aber er wurde von Michael Stich gelobt. Und wer von Michael Stich gelobt wird, das kann man nur ernst meinen. Also Alex Schlüter, Privatfernsehen, Abschied, wenn man so will, macht ja dann bei der Sportschau weiter. Wimbledon wie immer furios übertragen. Es hat mir besser gefallen letztem Jahr davor, wo ich mich ja dann doch drüber gestört habe, dass vieles nicht gezeigt worden ist. Das war jetzt dieses Jahr besser und ja, ich kann mich nicht beschweren. Und im Vergleich zu zum Beispiel anderen Bezahlangeboten kann man bei Prime zumindest inzwischen damit rechnen, wann Werbung kommt. Was ja an den ersten Prime-Tagen letztes Jahr gar nicht der Fall war, wo die einfach komplett ohne Werbung waren.
Ja, stimmt. Das hat man jetzt zu dieser Saison geändert. Es war zumindest, oder zu diesem Jahr, Saison ist ja Quatsch, aber das, was ich gesehen habe, war ja immer viel die gleiche Werbung, aber es war immer hochdatierte Werbung, deswegen war das ja dementsprechend auch nicht schlecht. Das, ich bin jetzt kein riesen Tennis-Fan, alles gut, aber die Übertragung von Prime, das ist immer der Hammer und da beneide ich dann doch wirklich jeden Tennis-Fan, der sich da über die Wochen des Wimbledon-Marathons beglücken darf und da gehen Grüße raus an Nico Mannstein, der, glaube ich, über diese Wochen nicht ein einziges Spiel oder ein oder irgendwie einen Satzwechsel verpasst hat. Deswegen schon sehr, sehr stark, wie man das gemacht hat, auch dann dort bei Prime. So, gehen wir noch in die Bewertung rein, nämlich mit, und das ist jetzt auch so ein bisschen Spekulation, wie aktiv wird Sky respektive dann auch, wenn der Deal durchgehen sollte. Das erwähne ich immer wieder, weil es ja noch nicht offiziell ist in der Champions League-Ausschreibung. David, was haben wir denn vorzulegen? Ich meine, dann wäre ja, wenn der Deal durchgehen sollte, ein Anbieter weniger, der möglicherweise auf die Champions League bieten kann. Also wäre es weiterhin dann Sky/RTL gegen DAZN und weitere.
Ja, die Ausschreibung ist aber doch Ende diesen Jahres, wenn ich mich nicht irre, oder? Ja. So, und da sind auf jeden Fall ja noch beide auseinander. Dann könnte man sich, und das ist ja dann wieder interessant, separat auf verschiedene Angebote, die sich vielleicht sogar ergänzen, bieten, um dann, wenn man irgendwann zusammen ist, möglichst viel zu haben. Das ist ja eine mögliche Theorie.
Ja gut, absprechen dürfen sie sich aber nicht, ne? Dann hast du wieder die Leute vor die Tür stehen.
So, richtig. Dann wissen wir auch schon, dass die Leute mit den vier Buchstaben da vor der Tür stehen und dann wird es schwierig. Und wir wissen auch nie, was Prime macht, ob die weitermachen wollen, ob denen das jetzt erstmal reicht. Auch da ist ja übrigens auch noch eine Personalfrage zu klären. Auch darüber freuen wir uns noch über Tipps. Die Kommentatorenposition in der Prime Champions League, schreibt uns mal gerne. Aber ansonsten wäre es natürlich auch cool für Sky und vor allem auch für RTL, wenn die Champions League nicht nur zu Sky, sondern auch zu RTL zurückkommt, wo sie ja mal war. Grüße gehen raus an Tom Bartels. ja, das ist wirklich ganz wild.
Marcel Reif sind wir, und das fehlende Tor.
Torfall, ja richtig. Günther Jauch, Florian König. Wir waren zu jung dafür, aber es war sicherlich sehr spektakulär. Also ich halte nichts für ausgeschlossen. Aber ich glaube, da müssen wir einfach noch ein bisschen Geduld haben und warten, wenn die ersten Gerüchte im Herbst aufkommen. Viel mehr, Luca, möchte ich gerne über die Club-WM mit dir sprechen. Also dieses Spektakel mit, wir pfeifen die Leute einzeln ins Stadion am Anfang, gehen die Aufstellung dann gefühlt 8-mal durch. Schön für die Kommentatoren, da kann man nämlich mal ein bisschen was vom Zettel darunter lesen. Aber also Club-WM, was für eine Scheiße, ganz ehrlich.
Jetzt hast du es gesagt, ich wollte es eigentlich schon anfügen. Also so richtig überzeugt hat mich das Turnier nicht. Es liegt halt einerseits daran, dass man halt irgendwann auch wirklich gesättigt ist vom Fußball. Ich meine, man hatte ja noch die U21-Europameisterschaft parallel teilweise auch noch mitlaufen. Deswegen,
wo sich Sendergruppen intern schon Konkurrenz gemacht haben.
Genau, also zweimal Fußball innerhalb einer Sendergruppe auf, ja, je nachdem wie man seine Senderlisten belegt hat, auf einer Position dann eben weiter zu sehen. Deswegen, also so richtig überzeugt hat mich es auch allein aufgrund dessen, was man dazu gelesen hat, einfach überhaupt nicht. Deswegen, egal welche Mannschaft dann auch da einfach dabei war, das war dann ab einem gewissen Punkt einfach unnötig. Die ersten Gruppenspiele hat man sich vielleicht nur angeguckt, weil man wissen wollte, okay, wie sieht das aus? Vor allen Dingen dann, wenn man überrascht worden ist mit den ganzen Splitscreen-Werbungen während den Auswechslungen und Einwechslungen. Deswegen, ja, mal sehen, wie das dann in 4 Jahren ist. Vor allen Dingen, die Frage ist, ob man dann in 4 Jahren wieder ein TV-Sender oder Streaming-Dienst bekommt, der erstmal 1 Milliarde von den Saudis bekommt, um damit so 1 Milliarde zahlen kann an die FIFA, damit man die Club-WM zeigen kann. Ja, da sieht man eigentlich in dem Sinne, wie das ja ums Turnier bestellt ist. Wie gesagt, in großes Interesse war jetzt in Deutschland auch nicht, weil ich glaube, der Hype um die Club-WM kam nirgendwo so richtig auf. Das sieht bei der Frauen-EM ja anders aus.
Ja, genau. Erstmal noch zur Club-WM. Nico Manstein hat sich gefreut, dass Matthias Stach mal wieder bei einem Fußballspiel zu hören war. War ja auch eine lange Zeit dann irgendwie bei RAN jetzt außer Gefecht oder zumindest nicht mit dabei bei den U21-Spielen. Oder zumindest hat man ihn einige Wochen lang nicht gesehen. Da war er wieder mit dabei. Und bei DAZN hat sich ja dann so ein bisschen was umgestellt in Sachen Vor-Ort-Berichterstattung. Erstmal Gratulation. Ich meine, David Bloch von vor Ort aus den USA live bei DAZN Spiel kommentieren. Also nicht schlecht. Das gab es so jetzt auch noch nicht allzu häufig. Dann hat man natürlich so ein bisschen reduziert, weil man eben gesehen hat, okay, die deutschen Teams haben es jetzt nicht bis ins Finale geschafft, dann ist es auch nicht so schlimm, wenn wir da jetzt vielleicht nicht allzu groß auffahren. Nichtsdestotrotz ist es nach wie vor komisch, dass man eben zum Beispiel englischsprachige Übertragungen hatte, die fulminant aufgemacht waren, wo unter anderem ja das NBA oder das NFL, nee, ich glaube das NBA-Studio von anderen Partnern in den USA von DAZN genutzt wurde, um da eine große Studioshow zu fahren. Und in Deutschland hast du halt die viel zitierte Pappwand, wenn ich das mal so sagen darf. Das hat dann zumindest für Verwunderung gesorgt. Was wir uns, glaube ich, bei DAZN einfach wünschen, ist langsam, wir müssen jetzt nicht viel über Stadionpräsenz sprechen, das ist ein anderes Thema, aber ich glaube, was tatsächlich gut möglich wäre, ist zumindest unsere Einschätzung, wir sind aber auch nur Laien, Audiospurauswahl. Also wir haben ja verschiedensprachige Übertragungsformen. Serie A ist ein Sonderfall, weil da hast du eine ganz andere Übertragung. Aber Stadionton, englischer Kommentar, all sowas wäre bei der Club-WM, wo man ja sowieso alles selbst macht, durchaus möglich gewesen. Oder nicht? Gerade auch im Hinblick auf die Bundesliga-Sonntagsspiele. Schön Relive möglich, aber Stadionton ist ja auch was, was manche Leute wollen.
Absolut. Ich meine, zum Thema, um das nochmal kurz abzuschließen, Studiobenutzung in den USA, liegt halt auch daran, dass der englische Broadcast halt auch so vermarktet wird auf gewissen Regionen, wo es dann vielleicht keinen eigenen Kommentar oder keinen eigenen Vorlauf gibt. Deswegen macht man einfach so ein bisschen, auch mit dem Fokus USA, dass man da DAZN etablieren wollte, mit einem größeren Team und auch mit einem größeren Studio. Das hat mich jetzt in dem Sinne nicht verwundert, aber ja, der Unterschied zwischen Deutschland und USA oder international DAZN ist dann schon extrem bei dem Thema gewesen. Und du hast gesagt, Tonspurauswahl, das ist etwas, was ich mir ein bisschen länger schon bei DAZN wünsche. Ich meine, die Meister der Tonspurauswahlen sind immer Eurosport in gewissen Veranstaltungen. Da kannst du, gerade wenn du am Smart-TV unterwegs bist, scrollst du dir einen Wolf, bis du quasi die Sektion... Ja, gut, Deutsch ist ja relativ oben mit Englisch, aber Ambient ist dann ganz, ganz, ganz weit unten. Und das ist schon immer extrem. Da kann man ja noch was davon lernen. Uns wird schon eine zweite Spur, nämlich Stadionton, reichen.
Aber, was sehr, sehr schön war, finde ich, war die Bildqualität. Es hat fulminant ausgesehen. Es war fast schon Prime-like, wie ich finde, zumindest auf den Bildschirmen, die ich hatte. Das sah richtig gut aus, was ich von der Club-WM bei DAZN gesehen habe. Luca sagt gleich noch was dazu. Ja. Es ist deutlich besser, als mein Wow aussieht. Ich reg mich jetzt nicht noch wieder drüber auf. Aber, was natürlich trotzdem interessant wird, die DFL möchte gerne UHD-Übertragung haben. HDR ist jetzt da. Digitalfernsehen.de hat bisher nicht richtigerweise auch von UHD-Bestätigungen gesprochen. Die sind noch nicht da. Wenn die Bundesliga-Saison startet, muss hier so formulieren, DAZN am Sonntag aber doch UHD-Spiele anbieten. Dann müsste das ja bald mal kommen. Luca.
Ja gut, explizit angekündigt ist es nicht. Es gibt ja die...
Die Frage ist, ob der DFL reicht, wenn sie mehr UHD-Spiele machen wollen. Der dritte Slot am Freitag, den es ja wahrscheinlich geben wird. Wir gehen alle davon aus. Aber dann hätte sich der Sonntag durchgemogelt, weil wenn der Sonntag dann da nicht dabei wäre.
Ja, wenn du vorher zwei hattest und hast jetzt eins mehr, hast du halt auch mehr UHD-Spiele. Also von daher ist es ja faktisch richtig. Zum Thema HDR... Das hatte man ja jetzt zum Beispiel als normaler DAZN-Kunde während der Club-WM ja auch als Auswahlmöglichkeit. Wenn du das auf dem iPad zum Beispiel anguckst, hat es absolut grässlich ausgesehen. Also was man da gemacht hat, dass man zumindest nicht die Möglichkeit hatte, die Standardversion auszuwählen, das verstehe ich nicht. Also es war auf dem iPad absolut schlimm, auf dem Fernseher mit HDR war es ja dann wieder gut, weil es dann auch wirklich mit den Farben gepasst hat, aber das war.
Du meinst quasi ein HDR-Bild auf einem SDR-Bildschirm zu sehen,
Geht
dass das dann
nicht,
wieder
geht
blöd
nicht, geht
aussah.
nicht, geht nicht. Also
Ja.
das muss man quasi dann, also es müsste dann der Player selber wissen, so nach dem Motto, okay, ich biete das andere Bild an, aber es wäre dann ein technisches Ding. Deswegen, ja, zum Thema UHD sehe ich bei der Sohn aktuell jetzt nicht die große Zukunft. Technischerweise müssen sie es eigentlich können, finde ich, allein auch wegen der Champions League, weil das Finale hat man ja zumindest in Deutschland nicht die Möglichkeit, nativ über Ultra HD zu gucken, zum Beispiel, wenn es dann auch in Ultra HD angeboten wird, aber ja, die Möglichkeit ist überhaupt zu empfangen. 4K-Inhalte oder Ultra HD-Inhalte über The Zone ist ja bisher nicht möglich und wahrscheinlich auch nicht geplant, aber man bietet eher ein Abo an für HDR, was jetzt keinen großen Mehrwert bietet für dich.
So, Luca, Bildqualität. Super Stichwort. Gestern Abend habe ich Frauen-EM geguckt. Im ZDF. Du weißt schon, worauf ich hinaus will. Ich freue mich sehr, dass das Halbfinale im Ersten zu sehen ist. Nicht weil, also auch, weil Bernd Schmelzer am Mikrofon sitzt, aber erstmal dickes Lob an Claudia Neumann. Die macht einen super Job. Finde ich überragend, muss man ja auch mal sagen, weil viel ja wahrscheinlich wieder gegen sie gehatet wurde. Ich habe mir den Blick gestern erspart. Auf X. Es ist super, aber ich verstehe nicht, warum das ZDF das nicht gebacken kriegt. Wenn sie schon hinschreiben, 25 Mbits automatisch, das Maximum pro Sekunde, was sie durchjagen, ist das Beste trotzdem die Qualität hoch und da sind es nur 19 Mbits. Jedenfalls sieht es schlecht aus. Ich habe mir gestern extra das Join-Bild auf den anderen Bildschirm gelegt und dann den Ton synchronisiert, weil das tatsächlich besser ist, aber leider nicht gleichzeitig. Also. Was soll ich sagen? Das hat mich ein bisschen aufgeregt. Bei der Frauen-EM ist kein neues Thema. Generell muss man aber sagen, Frauen-EM, toller Job. Sowohl die ARD als auch das ZDF machen das richtig gut. Es ist das klassische Format Moderator-Experte im Studio in Köln / Mainz und ja, alles andere vor Ort. Das klappt super. Keine Comcams, bevor ihr fragt, soweit wir das gesehen haben bis jetzt. Und was ich vor allem sehr, sehr schön finde, ist das Duo Sven Voss und Katrin Lehmann. Gestern zum Beispiel, als Sven Voss den Lattenkracher der Französin nochmal als Crowd-Silencer besprochen hat, hat Katrin Lehmann erstmal nicht weitergeredet, sondern erstmal, oh, Sven. Crowd-Silencer. Wo hast du das denn? Ja, das hat mir der Kai, weiß ich nicht, irgendwie einer im Hintergrund beim ZDF notiert. Fand ich sehr lustig. Macht mir total viel Spaß und ich glaube, am Mittwoch beim Halbfinale der Deutschen gegen Spanien können wir uns auch schon mal so ein paar Sprüche von Bernd Schmelzer aufschreiben. Was ist dir bisher so bei der Frauen-EM aufgefallen? Auch bei The Zone übrigens, das vielleicht noch als kleiner Nachsatz. Wenn du eine Auswahl hast zwischen Christina Graf und Markus Teil an der Stelle, habe ich den Boxkommentar bevorzugt. Ich mag Christina Graf total, nur irgendwie, ja, weiß ich nicht. Also, so, wenn ein 2-0 passiert und das dann zum 2-2 Ausgleich wird, war es relativ ruhig. Aber das ist auch wieder Geschmackssache.
Das ist Geschmackssache, da möchte ich mich jetzt nicht so äußern. Ich finde eigentlich alles von ARD und ZDF sehr gut. Was ich vielleicht tendenziell mag, das ist halt einfach, weil ich Bernd Schmelzer mag, ist vielleicht, dass das Team der Kommentatoren gesamt vielleicht bei mir im ersten mehr zuspricht. Dafür finde ich die Analyse im ersten vielleicht ein bisschen zu flach. Also da finde ich dann ZDF zum Beispiel besser. Also ich finde, bei aller Ehre, Norbert Galeske finde ich im Frauenfußball, boah, hat man da wirklich nicht andere Alternativen? Das verstehe ich wirklich nicht. Also da hadere ich halt immer wieder damit. Deswegen, ja, hier und da dann doch gut, dass es vielleicht die Alternative bei The Zone gibt, obwohl ich das jetzt nicht als Alternative mir gebe, dann gebe ich vielleicht mir dann, oder ich versuche dann doch Norbert
Aber
Galeske.
gerade bei ZDF-Spielen ist das Bild ja dann besser, Luca. Hast sogar
Bei
zwei Gründe.
ZDF spielen.
Nee, bei ZDF-Spielen ist das The Zone-Bild besser. Hast du fast
Ja,
zwei Gründe, The Zone zu gucken.
das stimmt. Gut, wenn man über IPTV oder über Streaming-Anbieter, TV-Sender guckt, da hat man ja das Full-HD-Bild. Deswegen zum Beispiel Join, der Superstreamer, David, hast du ja auch rüber geguckt. Deswegen lohnt es sich da vielleicht auch alternative Wege einzuschlagen, um dann die Frauen-EM auch in besserer
Ja, da bin
Bildqualität
ich
zu
nicht
machen.
so live, Luca. Dann jubeln meine ganzen Nachbarn schon, obwohl ich noch nicht jubel. Du
Irgendeinen
musst
Nachteil
einen
muss
Tod
man.
sterben, das
Ja.
sagst du doch. Ja.
Ja,
Sehr gut.
absolut. So.
Wollen wir uns stattdessen einem Sportevent widmen, dass wir egal wo in Full HD gucken können?
Souvenir Henri de Grange wird noch verteilt, das auf jeden Fall.
Ja, nächsten Donnerstag.
Aber ich glaube, wenn man einen Preis für die kämpferischste Übertragung geben möchte, dann geht es auf jeden Fall zum Team des Saarländischen Rundfunks, die ja die Tour de France ja auch intensiv begleiten. Das ist ja eigentlich das, was man so fast schon mit als einziges hat. Mir wurde irgendwie gesagt, dass sie noch irgendwie die Lottozahlen präsentieren. Aber das ist wieder mir ein bisschen...
Stand Franziska Reichenbacher nicht auch immer in Frankfurt?
Das ist eine gute Frage, aber irgendwie hat man da die Lottoziehung auch im SR, keine Ahnung, ob das stimmt. Mir wurde es mal irgendwie zugetragen, fürs SR ist das die Sportübertragung des Jahres und dementsprechend hat man ja auch schon Wochen vorher und auch Monate vorher schon Michael Antwerpes auf Kulturreise geschickt. Man bereitet sich mit 100 Seiten pro Etappe kulturellem, sportlichen und was es vielleicht noch an der Strecke zu sehen gibt vor. Durch Florian Nass und Fabian Wegmann setzt sich ja sportlich auch immer wieder ein und fährt die Tour-Etappe zumindest in Teilen die letzten Stücke auch immer mit. Er arbeitet also damit aktiv auch an seiner Sommerform.
Ja, und Luca und ich sagen, es ist auch die Sportübertragung des Jahres für uns beide. Also ich glaube, was Wimbledon für Nico ist, ist die Tour de France für uns. Und so sehr wir lieben, was Eurosport da tut, mit all diesem internationalen Reporterpool auf den Motorrädern, mit Jens Vogt in der ersten Woche, der Legende Carsten Miegels und Birgit Hasselbusch, die das Kloster A bis Y auswendig gelernt hat. Aber irgendwie zieht es uns dann doch immer zur Sportschau hin. Und da müssen wir tatsächlich aber auch noch auf einen negativen Punkt eingehen, nämlich die funky Programmierung, wenn es um Vorberichte zur Frauen-Europameisterschaft geht, die dann in die Tour de France-Etappe integriert werden, dann kann man doch lieber warten, bis die Tour-Etappe vorbei ist, die Vorberichte so einkürzen und dann muss man nicht Vorbericht, dann Tour-Etappenfinale, dann nochmal ein bisschen Vorbericht. Das war ein bisschen komisch, ehrlicherweise, und auch die Beiträge sind manchmal nicht optimal getimt, also gerade wenn es irgendwie um die einzige Sprintwertung auf einer sonst relativ ereignislosen Etappe geht, dass man da vielleicht nicht zwingend den Beitrag setzt. Das sind alles Dinge, die im Zweifel im Live-Betrieb passieren, aber ansonsten ist es wirklich Wahnsinn, was auch dann irgendwie hinten raus noch spontan auch reingedrückt werden kann in den Livestreams, dass in der allerletzten Sekunde der ARD-Übertragung Uli Fritz Michael Antwerpes noch aufs Ohr gibt, dass Florian Lipowitz neuer Vierter in der Gesamtwertung ist, dass du hinten raus quasi alle drei Interviewer parallel auf Abruf hast, die du reindrücken kannst, Antwerpes, Casalet, Bernd Arnold und so weiter und so fort. Du die überhaupt diese Stream-Verfügbarkeit hast, leider nicht mehr in 14:10 Uhr. Aber ansonsten, also bitte, Törtchen, Radl und Tourmalet, was willst du mehr?
Was ich zum Thema, gut, das wird jetzt eh kein Thema mehr für dieses Jahr zumindest, aber was ich da nicht verstehe bei dem Thema Vorberichterstattung, ist, dass man nicht einfach sagt, okay, die Vorberichterstattung gibt es planmäßig auch dann im Stream. Also für die Frauen-EM, dass man sagen kann, okay, es gibt ähnlich wie bei der Tour, da macht man ja auch die Siegerehrung komplett auch im Stream. Also das ist ja in dem Sinne separiert oder auch die ganzen Werbung kriegt man ja im Stream, die man ja im ersten bekommt, nicht zu sehen. Warum man dann nicht sagt, okay, ab, weiß ich nicht, das Spiel fängt um 18 Uhr an, um 17.15 Uhr gibt es die Vorberichterstattung. Die gibt es dann auf jeden Fall in voller Länge im Stream zu sehen. Das wäre ja nicht das große Problem, finde ich, zumindest aus meiner Warte heraus. Keine Ahnung, wie das dann technisch möglich wäre.
Fußball im Stream kennt sich das ZDF besser aus.
Aber wäre zumindest, finde ich, eine Variante, dass man nicht dann immer so wild rumswitchen könnte. Und vor allen Dingen verweist man wieder auf die gute alte ARD-Mediathek.
Warum geht eigentlich bei der ARD niemand aufs Motorrad?
Gute Frage. Das müsste man noch klären. Ich meine, Jens Vogt ja noch weiterhin eingespannt bei Eurosport. Was wir noch ansprechen müssen, ist vielleicht, das hatten wir bei der letzten Folge oder bei der vorletzten Folge, da hatte ich ja gesagt, bei den 24-Stunden-Rennen von Le Mans gab es bei Discovery Plus keine Werbung. Das muss ich jetzt so ein bisschen zurücknehmen, weil tatsächlich bei der Tour
ist es so schlimm.
Und da verstehe ich nicht. Da denkt man schon, man hat das größere Abo ausgewählt, man bekommt werbefrei und dann ist nur bei Discovery Plus zu lesen, ja, die Real-Life- und alle Sachen auf Abruf gibt es dann werbefrei. Ja, das ist mir dann auch relativ egal, weil entweder beim Thema Sport, ich weiß nicht, wie es dir da geht, das guckt man eher live und real live guckt man vielleicht oder springt man so ein bisschen durch, vielleicht was passiert ist, aber so ganz guckt man sich vielleicht eine Tour-Etappe dann im Real Life auch nicht mehr an, dann bringt mir das auch nichts, dass es dann werbefrei ist. Wenn man dann mal auf Eurosport gucken möchte, Also so ein richtiger Mehrwert ist dann Discovery Plus leider nicht geworden, vor allen Dingen, weil man dann auch oftmals, wenn man aus der Werbung zurückkommt, Replays einblendet. Eigenproduzierte Replays ja auch im Signal von Eurosport. Also von daher gefällt mir nicht.
Und am allerbesten ist es dann auch, wenn die Kommentatoren sagen, wir reden bei Discovery Plus darüber. Und dann ist da im Zweifel auch Werbung.
Ja.
Und dann reden die, weiß ich nicht, für die Regie.
Ja, für keinen im Endeffekt, ne? Also, ja, verstehe ich nicht. Also, Discovery Plus oder generell Eurosport Player, ganz, ganz früher war ich Riesenfan von. Jetzt, ja, wendet man eher Leute davon ab. Ich meine, klar, die müssen Geld verdienen, aber wenn du sagst, okay, du machst schon zwei Abo-Modelle mit werbefrei, in Anführungszeichen, dann mach doch wirklich eins werbefrei. Dann kostet es meinetwegen 10 Euro, aber dann will ich auch wirklich alles werbefrei sehen. Also die Leute sind ja für sowas, ich meine, das sieht man in anderen Streamingdiensten, ja bereit, mehr Geld für werbefrei zu bezahlen.
Ja, Prime zum Beispiel. Ich weiß gar nicht, wie es da bei Wimbledon ist. Weiß ich gar nicht. Aber das könnt ihr uns nochmal schreiben. Das ist uns auf jeden Fall sehr negativ aufgefallen bei Discovery, als wir jetzt mal also quasi eine Tour-Etappe dort verfolgt haben. Und ich würde sagen, bevor wir uns jetzt weiter irgendwie verbal durch Frankreich galoppieren, hier in unserer Screentime-Sportfolge mit Blick auf die Zeit, machen wir den Laden mal zu, aber nicht ohne Lacher der Woche. Und ihr könnt euch fast schon denken, wo der Lacher der Woche ist. An dieser Stelle einfach mal ein paar Schmankerl, vielleicht auch mit Hinblick auf amerikanische Politik, wenn man sie denn Politik nennen kann, die im Rahmen der Tour de France-Berichterstattung der ARD-Sportschau entstanden sind.
Hoher Besuch heute bei der Tour de France. Präsident Trump ist gekommen am französischen Nationalfeiertag am 14. Juli. Macron haben wir noch nicht gesehen. Vielleicht lässt er bei den Zöllen noch mal mit sich reden. But Mr. President, what do you think about the Tour de France?
Just one thing, make Tour de France great again.
Donald Trump also ist Teil einer tollen Inszenierung hier. Schaut euch mal das Casino du Tour an. Der Löwe, das Pferd. Die haben alles drauf. Also die Jungs hier sind sowas von originell. Allez, Pogacar, also Pogacar natürlich. Und es gibt auch was Schönes zu trinken, den Shot Fun Art. Hier bei den Fantastic Vier.
Hier leben unzählige Tiere. Und wenn wir schon so einen Herdenmensch dabei haben, dann schicken wir ihn auch mitten rein. Ne? Sie ahnen, wer es ist. Michael Antwerpes.
Das ist ein ganz besonderes Spektakel, was mich heute hier erwartet. Das ist die sogenannte Transhumance. Also das ist sozusagen der Almauftrieb der Herden oben auf die Weiden.
Oh, Gruß an uns. Fabi, hast du gesehen? Dankeschön, bedanken uns
sehr. Ja, Grüße zurück.
Grüße zurück an die Strecke, falls ihr es hört.
Tja, Luca. So, und jetzt müssen wir eigentlich ganz schnell wieder ausmachen, denn wir müssen Tour gucken.
Genau, wir müssen Tour gucken. Es geht auch für uns in Richtung die Alpen.
Carcassonne.
Nach Carcassonne. Und ich hoffe, ihr seid da auch gut durchgekommen. Vielleicht seid ihr ja auch bei der Tour de France, wer weiß. Oder auch bei der Frauen-EM. Kann ich mir auch gut vorstellen. Ich meine, die Tickets waren zwar nicht einfach zu bekommen, aber der eins bekommen hat, sieht auf jeden Fall sehr, sehr viel Spektakel. Das eben im Sportsommer 2025. Es ist reichlich viel geboten und reichlich viel geboten haben wir auch in dieser Folge. Das war die letzte Folge im Juli. Im August geht es dann weiter. Da besprechen wir dann auch sicherlich noch alles, was passiert ist in der zweiten Bundesliga, wie dann das erste Topspiel bei RTL gelaufen ist und bereiten uns auch so...
Wer den Flutlichtfreitag moderiert.
Genau, wer das dann auch moderiert und vor allen Dingen, wie es dann... in Richtung Bundesliga. Da wissen wir auch alles und viel mehr. Ich danke mich erstmal bei dir, David, für deine Zeit.
Merci.
Und wir hören uns dann voraussichtlich wieder in zwei Wochen. Bis dahin, habt eine schöne Zeit und bis nächstes Mal hier bei Screentime Sport.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.
Viva la Podcast. Podcasten muss sich wieder lohnen.
Wir bieten dir kostenloses Podcast-Hosting ohne Limitierungen.
Du kümmerst dich ums Podcasten.
Und wir kümmern uns um den Rest.
Und das Beste daran, du verdienst auch noch Geld. Ab dem ersten Hörer.
Der ersten Hörerin. Besuche uns auf kostenlos-hosten.de und informiere dich.
Teure Hostingkosten müssen nicht sein. kostenlos-hosten.de. Die Podcast-Re-Evolution.